Deutschlandfunk.
Eine Sache machen wir alle jeden Tag völlig selbstverständlich, ohne drüber nachzudenken. Ihr macht's vielleicht jetzt gerade. Nein, ich meine nicht das Atmen, wäre auch ein guter Tipp gewesen. Nein, ich meine das Schreiben. Ja, egal ob mit Stift oder auf dem Smartphone getippt, Buchstaben und Zeichen, vielleicht sogar ein paar Emojis aneinandergereiht, um irgendwas damit auszudrücken und zack, schon haben wir geschrieben. Und das haben wir von den Sumerern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 2. Die Sumerer.
Mit Markus Dichmann.
Letzte Woche in Folge 1 waren wir ja noch tief im Süden Frankreichs, tief unter der Erde. Wir waren noch in einer Höhle, in der Menschen Schutz gesucht haben und wo sie vor allem eben auch aufgemalt haben, an den Höhlenwänden, deshalb sprechen wir von Höhlenmalereien, was sie damals so beschäftigt hat. Da machen wir jetzt heute in Folge 2 wirklich schon einen richtig großen Sprung, einen Sprung raus aus dieser Höhle hin zur ersten Hochkultur der Menschheitsgeschichte, also eben zu den Sumerern. Und die hatten schon wirklich einiges mehr drauf als nur Jagen und Sammeln und Höhlenmalerei, zum Beispiel, aber nicht nur, die Schrift.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Und ich will wirklich nicht übertreiben, aber es könnte sein, dass sich mir heute manchmal die Nackenhaare aufstellen werden, weil ich das echt ein bisschen magisch finde, sich an diese Zeit der Sumerer zu erinnern. So circa 4000 vor Christus, irre lange her. Also ein großer Zeitsprung. Wir machen aber auch erstmal geografischen großen Sprung, Matthias, nämlich raus aus Europa.
Genau. Wir sind in Mesopotamien, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das heißt ja im Altgriechischen Land zwischen den Flüssen und damit sind gemeint Euphrat und Tigris. Also eine antike Region ungefähr zwischen dem Mittelmeer an der Levante, wo heute vor allem Israel und der Libanon beheimatet sind und eben dem Persischen Golf. Mhm. Heutige Städte in dieser Region sind zum Beispiel Bagdad oder auch Basra. Die Sumerer lebten im südlichen Abschnitt dieser Region oberhalb und an den Ufern des heutigen Persischen Golfs. Heute ist dieser Teil der Welt mittendrin im Konflikt des Mittleren und Nahen Ostens. In der Antike war das Volk der Sumerer das erste, das eine Hochkultur entwickelt hat.
Das ist ja wirklich ein tolles Wort, Hochkultur. Ne? Das wird uns auch noch in den nächsten Folgen begleiten, wenn jetzt so nach und nach die ersten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte aufploppen werden. Aber wann ging es denn bei den Sumerern? Ja, wir sagen immerhin die ersten hier, die Sumerer. Wann ging es mit denen los, Matthias?
Ja, du hast ja gerade schon einen Tipp gegeben. Die Archäologen grenzen den Beginn der Sumererzeit in Mesopotamien zwischen 5500 und 3500 vor Christus ein. Und das Ende kommt nach den Archäologen mit dem Frühdynastikum ab 2900 vor Christus.
Irre lange her.
Wahnsinn. Höhepunkt der Schriftkultur und des Städtebaus war im frühen 4. und späten 3. Jahrtausend. Die sumerische Zeit ging am Ende in das Reich der Akkader über, deren Kultur ebenfalls von den Sumerern geprägt war.
Aber jetzt dieser Begriff Hochkultur, Matthias. Was macht denn jetzt die Hochkultur der Sumerer aus?
Naja, das Wesentliche ist dann wohl doch die Schrift. Genauer gesagt die Keilschrift. Und das war rund 200 Jahre vor den berühmten Hieroglyphen der Ägypter. Ja. Aber mit der Schrift zog auch die erste Form der Bürokratie in das Leben der Menschen dieser Frühzeit ein. Und damit war auch klar, dass die sumerische Gesellschaft ausdifferenzierter und komplexer als Gesellschaften vor ihnen war. Und dass eben deswegen auch die Notwendigkeit bestand, Regeln und Organisationsformen für das Zusammenleben zu schaffen.
Zusammenleben bedeutet ja noch was anderes Wichtiges, by the way, ne? Was in der Menschheitsgeschichte nicht ganz unerheblich geworden ist. Nämlich irgendwo, Matthias, zwischen den Höhlenmenschen von letzter Woche und den Sumerern sind wir Menschen sesshaft geworden.
Ja, und das genau zu definieren ist natürlich nicht so ganz einfach, weil die Quellenlage natürlich sehr dünn und auch sehr lückenhaft ist. Aber sicher ist, dass es schon vor ihnen Sesshaftigkeit
also
gegeben hat.
Also vor den Sumerern.
Und bei den Sumerern gab es sehr gute Gründe, sesshaft zu werden, denn das Land zwischen Euphrat und Tigris war sehr fruchtbar. Es wird fruchtbarer Halbmond genannt, weil die Gegend vom Persischen Golf über Nordsyrien bis hinunter zu den heutigen Staaten Libanon, Israel und Jordanien auf einer Landkarte die Form einer Mondsichel hat. Mhm. Es machte also durchaus Sinn, dort zu siedeln und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die Sesshaftwerdung der Sumerer war vermutlich dann ein langer Prozess, bei dem einerseits die landwirtschaftliche Nutzfläche gehegt und gepflegt wurde und bei dem andererseits die Menschen sesshaft werden mussten, um eben genau diese Arbeit zu erledigen. Mhm.
Also die Sumerer stehen am Anfang einer langen Entwicklung und haben uns ganz sicher das Schreiben beigebracht. So viel schon mal vielleicht bis hierhin. Aber sie haben eben auch nicht einfach irgendwas geschrieben. Und das wollen wir euch jetzt zeigen am Beispiel von Enkheduanna. Sie war Hohepriesterin und Tochter des sumerischen Königs Sargon. Und diese Enkheduanna, die hat wirklich sehr, sehr viel geschrieben. Aber wie gesagt, sie hat auch nicht einfach nur irgendwas geschrieben. Esther Körfgen hat sich diese Frau und ihre Texte einmal angeschaut.
Herren über die göttlichen Mächte, die unzähligen, Licht, das strahlend aufgegangen ist.
Enkheduanna steht in einem Tempel. Ihr langes Haar wird von einem Stirnband zurückgehalten. Ihr Kleid fällt in Stufen bis auf den Boden. Die Hände hat sie zum Himmel gehoben.
Dem Licht kam ich nahe, da wurde es mir sengend heiß. Dem Schatten kam ich nahe, nachdem auch er mir durch Sturmeswüten verhüllt wurde, da wurde mein süß klingender Mund ekelerregend. Alles, womit ich sonst Freude bewirkte, wurde zu Staub.
Es ist nicht ihr Tempel, der des Mondgottes Nanna. Es ist nicht ihre Stadt, die Stadt Ur. Enkheduanna ist fremd hier, allein und ausgestoßen, verzweifelt. Aber alles der Reihe nach.
Weise und vorausschauend, Herren über alle Länder, die vielen Menschen Leben gewährt, das strahlende Lied, das dir gehört, will ich jetzt anstimmen.
Enkheduanna ist eine Prinzessin. Ihr Vater ist der mächtige König Sargon. Er hat die Stadtstaaten Mesopotamiens erobert und zu einem großen Reich vereint, dem Reich Akkad. Der Friede aber ist brüchig, die Städte des Südens rebellieren. Das Land braucht eine einende Religion, so denkt der König und ernennt seine Tochter Enkheduanna zur Hohepriesterin im wichtigsten Tempel des Reiches, dem des Mondgottes Nanna. Doch heute ist nicht er es, den sie Lob preist.
Die Kohlen habe ich aufgehäuft, die Reinigungsrituale dafür vorbereitet. Der Tempel steht für dich bereit. Wird sich dein Herz nicht um meinetwillen beruhigend abkühlen?
Das Ritual, das Enkheduanna hier durchführt, ist der Göttin Inanna gewidmet, der Göttin des Krieges und der sexuellen Begierde.
Enkheduanna bin ich. Ein Gebet will ich nun zu dir sprechen. Meiner Tränen Klage, als wäre sie ein angenehmes Trankopfer, will ich vor dir, schicksalbestimmende Inanna, nun freien Lauf lassen.
Es ist ein Hilferuf. Inanna möge eingreifen, beweisen, dass sie die Mächtigste ist. All die Jahre hatte Enkheduannas Familie die Macht im Land in den Händen gehalten. Doch jetzt hat General Lugal Arne geputscht und die Macht über die Stadt Ur an sich gerissen. Er glaubt, dass der Stadtgott Nanna mächtiger ist als Inanna. Und ausgerechnet Enkheduanna soll als Hohepriesterin des Stadtgottes die Machtergreifung bestätigen. Sie aber verweigert sich und wird von Lugal Arne aus dem Amt gejagt.
Wie eine Schwalbe hat er mich vom Fenster weggescheucht. Nachdem er dafür gesorgt hat, dass die Leute mein Leben vertilgt haben, die wirkmächtige Tiara des hohepriesterlichen Amtes hat er mir entrissen, hat mir einen Dolch gegeben und gesagt, das ist nun dein Schmuck.
Enkheduanna hat Zuflucht in der Stadt Girsu gefunden und dort dieses Lied geschrieben, Ninmeshara. Und damit, da ist sie felsenfest überzeugt, verschafft sie Inanna die nötige Macht. Es ist ein göttliches Lied, eines, das wirkt. Enkheduanna glaubt, dass es die Göttin Inanna ist, die durch Enkheduanna das Lied erschafft. Denn auch Enkheduanna hat göttliche Kraft. Als Hohepriesterin verkörpert sie eine Gottheit.
Dass du wie der Himmel gewaltig hoch bist, soll bekannt sein. Dass du wie die Erde unermesslich weit bist, soll bekannt sein. Dass du rebellierende Gebiete vernichtest, soll bekannt sein. Dass du gegen feindliche Länder brüllst, soll bekannt sein. Dass dein Blick grausige Vernichtung bringt, soll bekannt sein.
Wenn alles so kommt, wie im Lied besungen, wenn die Feinde besiegt werden und Inanna tatsächlich mächtiger ist als Nanna, dann, so verspricht es Enkheduanna ihrer Lieblingsgöttin, wird sie immerfort gepriesen werden, auch von anderen Menschen und Hohepriesterinnen, auch zu anderen Zeiten.
Was dir zur Nacht gesagt wurde, soll der Kultsänger dir zur Mittagszeit wiederholen.
Und tatsächlich, dem König und seinen Soldaten gelingt es, die Rebellion des Lulgal-Ane niederzuschlagen und den Frieden wiederherzustellen. Glaubt man den Überlieferungen, kehrt Enheduanna zurück in ihr Amt im Tempel von Ur. Und das Preislied Inannas, Nin Meshera, wird noch sehr lange weitergesungen.
Enheduanna, hohe Priesterin und Tochter des sumerischen Königs. Sie hat geschrieben. Mag uns heute nicht mehr besonders vorkommen, aber es war eben eine Revolution der Menschheitsgeschichte, dass wir angefangen haben zu schreiben. Und diese Revolution begleitet uns bis heute. Esther Körfgen hat uns von Enheduanna erzählt. Und Esther hat sich dabei übrigens auch der Übersetzung von Annette Skoll bedient. Sie ist Altorientalistin an der Uni Göttingen. Und was soll ich sagen? Ja, wir haben das große Glück, genau diese Annette Skoll, die Enheduanna übersetzt hat, heute in der Sendung zu haben. Grüße Sie, Frau Skoll.
Hallo, Herr Dichmann.
Altorientalistin, die 4000 Jahre alte Schriften übersetzt, Frau Skoll. Das klingt wirklich wunderbar nerdig, klingt auch ein bisschen nach Indiana Jones. Aber mal ganz ehrlich, gibt uns doch wirklich einen kleinen Einblick so in die ganz frühen Anfänge unserer menschlichen Kultur, oder?
Absolut, absolut. Und zwar in spektakuläre Anfänge unserer Hochkulturen. Und das ist tatsächlich etwas, was auch mir immer wieder die Nackenhaare hochstellt.
Aber jetzt auch speziell Enheduanna, über die Sie ja auch schon Ihre Doktorarbeit dann geschrieben haben. Wieso sind Sie speziell bei ihr gelandet?
Ich hätte fast gegengefragt, wo konnte man sonst landen? Also
okay,
ist es für mich das, der Top der Tops oder der absolute Brüller, ja? Ja, das war der Riesenglücksfall. Also mir hatte jemand von den Kollegen von ihr erzählt und gesagt, ich kenne da jemanden, der hat die Rechte an den Tontafeln, die den besten von ihren Texten enthalten. Und ich könnte mal bei dem anklopfen.
Das haben hat Sie er gemacht?
Ja. Und dann kam der extra aus den USA nach München geflogen und wollte bei meinen wissenschaftlichen Lehrern nachfragen, ob ich qualitativ gut genug wäre, dass er mir die Rechte an diesen Erstpublikationen überträgt. Und das hat auch geklappt.
Nicht schlecht. Jetzt lassen Sie uns mal reingehen in das, was Enheduanna geschrieben hat. Wir haben den Sumerern heute schon die Keilschrift zugeschrieben, Frau Skoll. Wir müssen ihnen doch aber im Grunde auch dann die Literatur zuschreiben, oder? Weil Enheduanna hat jetzt nicht nur aufgeschrieben, was es gestern zum Frühstück gab, sondern ihre Texte haben besondere Eigenschaften.
Absolut, absolut. Das ist absolut hochstehende Literatur mit starker Metaphernsprache, mit packenden Aussagen, die drängend rhetorisch eine Göttin, die mächtigste Göttin, zum Krieg bewegen wollen. Also zumindest der eine Text, der spannendste Text, in dem sie auch über ihr Leben berichtet, in ganz dramatischen Aussagen. Also mal so ein Beispiel. In meinen strahlenden Teil der Tempelanlage war ich zu dir, o Göttin, eingetreten. Ich bin Hohepriesterin, ich bin Enheduanna. Während ich den Korb für das Ritual trug, während ich gerade den Festjubel angestimmt hatte, da hat man die Totenopfergaben aufgestellt, als hätte ich aufgehört, dort zu leben. Dem Licht kam ich nahe, da wurde das Licht mir sengend heiß. Dem Schatten kam ich nahe, nachdem er mir durch Sturmeswüten verhüllt wurde. Da wurde mein süß klingender Mund, ja hier, die Möglichkeit, so süß zu singen, dass die Götter bewegt werden, da wurde mein süß klingender Mund ekelerregend. Alles, womit ich die Gemüter erfreue, wurde zu Staub.
Wow. Ja. Das ist ja höchst dramatisch.
Absolut, total dramatisch. Also diese Literatur ist dramatisch und zugleich das Leben dieser Autorin ist absolut dramatisch. Hm.
Gleichzeitig spielen da Göttinnen und Götter eine Rolle. Ist das auch eine Form von Mythologie oder kann man das in diesen Topf nicht mit reinwerfen?
Doch, das kann man durchaus. Und zwar insofern, als gerade in diesem berühmtesten Lied, was sich an die Göttin Inanna, die mächtigste Göttin der Kultur, wendet, als da eben auf Mythen ja, zurückgegriffen wird oder Mythen ausgebreitet und zu einem weiteren neuen Ende praktisch geführt werden. Also ich habe eine Mythenanalyse gemacht anhand dieses Liedes Herrin aller Meh. Und ja, da kamen ganz spannende Mythen raus. Eine Kombination von Mythen, die am Ende dazu hinführen, dass die angerufene Göttin die allerhöchste unter allen Göttern ist. Und dass auch das wird wieder drastisch ausgedrückt. Insofern es nämlich heißt, dass die anderen Götter sich vor dieser Göttin Inanna in Spalten verkriechen, verkrochen haben wie Fledermäuse.
Mhm. Die Herrin der Me, haben sie jetzt ja auch gerade schon gesagt. Und ich finde, dieses Wörtchen Me ist ja eigentlich auch ein wunderbares Beispiel für ihre ganze Arbeit. Es war in der Forschung, Frau Skoll, lange ein Rätsel, wenn ich das richtig verstanden habe, was dieses Wörtchen Me bedeutet. Aber Sie haben es enträtselt?
Ja, tatsächlich.
Und was heißt es?
Also ich hole ein kleines bisschen aus, ja, okay, weil sonst viel zu banalisiert ist. Mhm. Es ist tatsächlich der rätselhafteste Begriff der mesopotamischen Kultur. Das haben schon viele Forschende vor mir gesagt und es wurde völlig unterschiedlich übersetzt, also ganz konkret als Kronen, Insignien, aber auch abstrakt Ämter, Normen, Ideen, sogar Archetypen oder sogar als göttliche Wesen. Aha. Und ja, so die sicherste Übersetzung war, dass man es gar nicht übersetzt hat, sondern nur gesagt hat, es muss das größte Machtmittel der damaligen Zeit sein. Also so, daran habe ich mich immer gehalten, ja, göttliche Machtmittel übersetzt. Und mhm, keine dieser Übersetzungen konnte an allen Stellen überzeugen. Und jetzt hatte ich das riesige Glück, in meiner Forschungsgruppe zur Mythosforschung eine groß angelegte Studie auch mit Kolleginnen und Kollegen im Austausch durchführen zu können und vor allem auch mit in einer Kombination aus Grundlagenforschung und einer ganz neuen Mythosforschung mit neuen Methoden, die nennt sich Hylistik. Und da ist jetzt rausgekommen, jetzt Trommelwirbel.
Ja.
Me bedeutet Ritual.
Aha.
Und das ist verrückt. Man konnte nicht drauf kommen, aus verschiedenen Gründen. Und der wichtigste davon ist, dass in unserer Kultur und in den ganzen vergangenen Kulturen Rituale nie diese höchste Position, diese höchste Machtposition hatten, wie sie das in der mesopotamischen, also sumerischen und babylonisch-assyrischen Kultur hatten.
Okay, aber was heißt denn Ritual? Wahrscheinlich jetzt nicht wie bei einem Fußballspieler, der immer unbedingt mit dem linken Fuß zuerst aufs Feld gehen will.
Ja, genau. Also es handelt sich um religiöse Rituale, mhm, die bestehen aus machtvollen Worten, die von den Göttern selbst stammen. Also das ist total verrückt und das kann man erstmal von heute überhaupt nicht verstehen. Und deswegen habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, daran wirklich so die wesentlichsten Fragen zu klären. Denn irgendwie müssen ja Menschen doch beteiligt sein. Also ein Ritual besteht, wie bei uns auch, aus einer Abfolge von Worten und Handlungen. Und ein religiöses Ritual richtet sich an Gottheiten. Soweit passt es genau zu dem, was wir uns vorstellen. Aber der Unterschied ist, dass man in Mesopotamien felsenfest überzeugt ist, dass diese Rituale von Göttern stammen, von Göttern erschaffen werden. Und dass die Götter durch ihre Rituale die Welt beherrschen. Heißt auch umgekehrt, dass die niemandem sonst zeigen. Die sind geheim und zwar auch gegenüber anderen Göttern geheim. Gibt es Aussagen, dass der mächtigste Gott sagt, niemand sonst kennt deine Rituale, darf die ansehen. Mhm. Das sind alles so Übersetzungen, die jetzt in den letzten Jahren ganz neu rausgekommen sind und in einem Buch von 2025 jetzt auch zugänglich sind.
Das heißt aber, es geht eigentlich um so eine Art Geheimwissen über die Welt.
Ja, genau. Es ist Geheimwissen über die Welt und zwar dynamisches Geheimwissen. Geheimwissen, das auch immer wieder angepasst wird und das ja auf die aktuellen Herausforderungen der Welt antwortet.
Aha.
Und da stellt sich ja sofort die Folgefrage, wie kann denn das funktionieren? Also wenn nur Götter Zugang zu Ritualen haben, ja, wie soll denn das ablaufen und was können denn dann Menschen überhaupt tun? Über Jahre habe ich da gebraucht, bis die Lösung dann sich auf einmal so glasklar aus ganz vielen Indizien und vielen Quellen präsentiert hat. Diese Götter, die da mit den Ritualen umgehen, die können sich, und zwar auch wieder durch Rituale, in Menschen verkörpern. Und zwar in ganz, ganz ausgewählten, besonderen Menschen. Nämlich zum Beispiel in Hohepriestern und Hohepriesterinnen.
Wie Enheduanna.
Wie Enheduanna.
Und deshalb ist sie die Herrin der Me.
Sie selber ist nicht die Herrin der Me, mhm, tatsächlich.
Das sind die Götter.
Das ist die Göttin Inanna.
Mhm, okay.
Aber sie, in ihr verkörpert sich die göttliche Mutter der Inanna. Das ist die Göttin, mhm, Ningal. Große Herrin heißt das.
Okay. Aber Frau Skoll, jetzt haben wir die große Herrin, wir haben die Hohepriesterin, wir haben die Göttin. Wir haben viele Frauen. Ist das jetzt ein zufälliger Ausschnitt oder waren Frauen in hohem Rang und Ansehen üblich bei den Sumerern?
Ja, tatsächlich. Also die Sumerer sind eine Kultur am Anfang der Geschichte, nämlich ab da, wo wir eben Texte haben, die tatsächlich sowohl Frauen im menschlichen Bereich wie Frauen im göttlichen Bereich, also Göttinnen, ganz, ganz wesentliche Positionen zugeschrieben haben. Also nehmen wir Frauen im ganz normalen weltlichen Bereich. Da haben wir zum Beispiel Königsmütter oder Königinnen oder Hohepriesterinnen, die für wesentliche Aufgaben für die Gemeinschaft, für den Staat zuständig waren. Zum Beispiel eine Königin 100 Jahre vor Enkidu Anna, die rund 700 Mitarbeiter hatte und riesige Ländereien, die ihr unterstellt waren. Da ging es um Getreideproduktion, um Gärten, um Kanäle, um Viehzucht, Textilherstellung und so weiter. Sie hatte auch diplomatische Beziehungen zu anderen Königreichen und hatte auch kultische Aufgaben, also durfte auch in Ritualen Opfergaben darbringen. Oder eben unsere Enkidu Anna, wenn wir das heute ein bisschen populär formulieren wollten, könnten wir sagen, die war die Päpstin der damaligen Zeit. Und die hat eben diese weltbewegenden Rituale sogar eben erschaffen. Und da brauchen wir noch einen ganz wesentlichen Zusatzpunkt. Sonst liegt es total schief. Sie hat nicht geschrieben, sie hat gesungen. Sie hat diese Rituale durch Singen erschaffen. Und das Wissen bekennen wir auch durch, also noch in anderen Quellen, also das ist auch eindeutig belegt. Sie hat die im Ritual selbst erschaffen durch Singen und andere Leute waren dann dafür zuständig, das dann zu verschriften.
Gott sei Dank sind Sie Altorientalistin geworden, Frau Skoll. Annette Skoll bei uns in eine Stunde History über die Sumerer und Enkidu Anna. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Die Sumerer, heute hier in eine Stunde History, die haben schon geschrieben. Das haben wir jetzt verstanden. Aber Matthias, eben nicht nur das. Sie haben, hast du vorhin schon gesagt, ja auch Landwirtschaft betrieben und Städte gebaut. Wo denn?
Naja, es waren klimatisch günstige Gegenden, wo eben Pflanzen und Getreide, aber auch Mensch und Tier gedeihen konnten. Anfangs wurden kleinere Dörfer gebaut, die dann nach und nach größer und irgendwann auch ummauert wurden. Und damit, wenn man so will, war eine kleine Stadt entstanden.
Ja, wir werden nachher auch noch so richtig Blaupausen von diesen Städten malen. Aber vielleicht jetzt schon mal für den Anfang, Matthias, diese vielleicht frühesten Städte der Menschheitsgeschichte. Wie sahen die so aus?
Also sie wird Eridu genannt, eine Sumererstadt im Süden des heutigen Irak. Das könnte man vielleicht so sagen als die älteste sumerische Stadt definieren. Sie wird auch als Urstadt der Menschheit bezeichnet. Eridu hatte als Zentrum einen Tempel. Und dieser Tempel bot Handwerkern Gelegenheit, ihre Waren herzustellen. Typischerweise waren das Keramikfiguren oder Keramikgegenstände. Grundlage für das Leben in dieser sumerischen Stadt war eine funktionierende Wirtschaft. Das heißt natürlich Ackerbau und Viehzucht. Da die Bauern aber nicht nur für sich, sondern auch für die Allgemeinheit produzierten, mussten ihre Güter irgendwo gelagert und natürlich gezählt und sozusagen verwaltet werden. Und das Ergebnis war die Erfindung der Schrift und der Bürokratie, weil es ohne diese beiden Dinge nicht zu bewältigen gewesen wäre.
Schrift, Bürokratie, Städte, Handwerk, Ackerbau, also ich wiederhole mich, aber man muss nochmal sagen, ja, die Sumerer hatten es schon mächtig drauf. Aber das beantwortet noch nicht unbedingt die Frage, was sie eigentlich für Menschen waren. Was das für Menschen waren damals, die geschrieben und gebaut haben. Was können wir heute noch wirklich über sie sagen? Wie haben sie vielleicht zusammengelebt als Gesellschaft? Schwierig sicher, ja, das ein paar tausend Jahre später beantworten zu wollen. Das werdet ihr verstanden haben bis hierhin. Aber wir versuchen uns der Sache nochmal zu nähern. Und zwar mit Ingo Schrakamp. Auch er ist Altorientalist und zwar an der Universität Würzburg und der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Schrakamp.
Hallo.
Wir haben bei Ihrer Kollegin Skoll gerade schon einiges über Enkidu Anna hören dürfen und Ihre Texte, Herr Schrakamp. Auch wie aberwitzig das ist, sie zu übersetzen und entziffern zu wollen. Aber vielleicht für Sie jetzt nochmal die grundlegendere Frage. Warum haben die Sumerer überhaupt damit angefangen mit dem Schreiben?
Die Erfindung der Keilschrift als das wohl älteste Schriftsystem der Menschheit geht letztlich zurück auf die Erfordernisse der Buchhaltung einer um 3300 vor Christus schon sehr komplexen, sehr ausdifferenzierten Wirtschaft.
Buchhaltung, sagen Sie.
Genau, genau. Und das ist auch der Grund, warum schätzungsweise 90%, vielleicht sogar etwas mehr, aller überlieferten keilschriftlichen Textzeugnissen in Sprachen wie Sumerisch, Akkadisch, Hethitisch und noch einer ganzen Reihe mehr sogenannte archivalische Texte sind. Das heißt Texte, die alltagsschriftgut sind und die in aller Regel wirtschaftliche Verwaltungsbelange betreffen und entsprechend aus wirtschaftlichen, ja, im Englischen sagt man Household, aus Wirtschaftsbetrieben stammen. Und das sind im alten Orient in der Regel Tempel oder Paläste.
Also im Grunde könnten wir vielleicht übersetzen mit Haushalt. Also es ging letztlich darum, diese frühe sumerische Gesellschaft auf, kann man das sagen, solide betriebswirtschaftliche Füße zu setzen bei der Schrift?
Ja, es geht dabei darum, die wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Großwirtschaften, Großwirtschaften ist vielleicht ein griffiger Begriff im Deutschen, planbar auf der einen Seite und kontrollierbar auf der anderen Seite zu machen. Und das muss man sich vorstellen vor dem Rahmen des Naturraums, in dem die Sumerer, also die erste städtische, die erste urbane Kultur, und zwar in Uruk im heutigen Südirak, errichtet haben. Das ist ein sehr unwirtlicher Naturraum mit geringen Niederschlägen und großer Hitze, ein sogenanntes trockenheißes Wüstenklima. Mhm. Und dort kann die Grundlage allen gesellschaftlichen Lebens, nämlich die Landwirtschaft, der Ackerbau, nur erfolgreich betrieben werden, wenn man das mit künstlicher Bewässerung macht. Mhm. Und aufgrund der Gegebenheiten der Landschaft ist das wiederum nur möglich, indem man im Kollektiv große Feldparzellen bearbeitet und bewässert und bestellt und bewirtschaftet. Und um diese kollektive Arbeitsleistung organisieren, planen und kontrollieren zu können, erschafft man letztlich die Keilschrift. Und die Keilschrift ist zunächst ein Schriftsystem, das auf bildhaften Zeichen beruht und erstmal in seiner ältesten Stufe ab 3300 vor Christus nur bildhafte, zum Teil auch symbolhafte und abstrakte Zeichen für wirtschaftliche Güter und für Funktionen oder Berufe umfasst.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, all diese Schriftarbeit, wenn man das mal so nennen möchte, wurde in Tempeln vollzogen. Verstehe ich das dann richtig, dass Priester damals eigentlich auch eher sowas waren wie Manager?
Das ist ein ganz guter Punkt. Unsere Assoziation von Tempel, die mag durch verschiedene Vorstellungen geprägt sein, aber im alten Orient ist ein Tempel auch und vielleicht sogar zuvorderst ein Wirtschaftsbetrieb, der das Eigentum an den Ressourcen, die verfügbar sind, hat. Und das sind in erster Linie die Ackerbauflächen, Gartenflächen, das sind Herden von Kleinvieh und vieles mehr. Und am ehesten kann man das vergleichen mit einem mittelalterlichen Kloster, das eben auch seine Ländereien hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie haben jetzt die Priester verglichen mit Managern, mit diesem modernen Wort. Und tatsächlich ist dieser Vergleich gar nicht so verkehrt, sondern ziemlich günstig, weil das, was wir in der Altorientalistik als Priesterschaft bezeichnen, zu einem großen Teil Personal, also Beamte, Funktionäre umfasst, die tatsächlich verwaltungsmäßige Funktionen hatten in diesem Tempel als Wirtschaftsbetrieben. Und ein ungleich kleinerer Teil umfasst eben Personal, das man als Priester im engeren Sinne bezeichnen kann, die also damit befasst waren, tägliche Rituale durchzuführen etc.
Neben der Schrift, Herr Schrakam, haben Sie noch alles mögliche andere an den Sumerern erforscht und darüber geschrieben. Ich würde gerne noch mal zwei Sachen anfassen wollen. Das eine wäre die Wasserversorgung und das andere das Militär. Bleiben wir mal kurz beim Wasser, weil da schwärmen wir ja in Europa immer von den Römern, die mit Aquädukten und Kanalisation so richtig aufgefahren hätten. Aber die Sumerer hatten da auch schon einiges zu bieten.
Ja, das ist richtig. Die Sumerer sind also diejenigen, die als erste groß oder größere Bewässerungssysteme errichtet haben mit entsprechenden hydraulischen Einrichtungen, die so ein Bewässerungssystem eben ausmacht zur Regulation des Wasserstandes mit Kanälen unterschiedlicher Größe, die eben von den Flüssen abgezweigt werden und letztlich dann durch Wehre oder Sperren oder Verteiler das Wasser auf die Felder leiten und die Felder damit bewässern. Und grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass in Südmesopotamien, das ist etwas, was man als Alluvialebene oder als Schwemmebene bezeichnet, ein sehr geringes Gefälle des Geländes vorherrscht. Und in diesem Gefälle fließen also die beiden Hauptströme und ihre Abzweige Euphrat und Tigris quasi von Nordwesten nach Südosten. Und das sind die Lebensadern und alle mesopotamischen urbanen Zentren, sumerischen Zentren, die sich also im Süden dieser Ebene, südlich von Bagdad bis zum Golf, erstrecken, liegen also an diesen Wasserwegen. Und ursprünglich hat man natürliche Wasserläufe genutzt. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Wasserläufe auf Dämmen verlaufen. Und zur Frühjahrsflut, wenn die Schneeschmelze in den Gebirgen im Norden und Osten Mesopotamiens, also im Taurus und im Sagros, dann die Wasserstände ansteigen lässt, dann tritt das Wasser über die Ufer, durchbricht hier und da die natürlicherweise durch Sedimentierung aufgeschwemmten Deiche und läuft dann über die Böschungen dieser natürlichen Deiche, auf denen die Flüsse verlaufen, herab. Und die Böschung dieser natürlichen Deiche, die stellen die fruchtbaren Ackerböden dar. Und im Laufe der Zeit entwickelt man also das technologische Know-how, das urbar zu machen durch Eingriffe und die Bewässerungssysteme, die Sumerer also ins Leben rufen und die auch durch keilschriftliche Textzeugnisse sehr gut dokumentiert sind. Und die ältesten derartigen Bewässerungssysteme sind, für die man Schriftquellen hat, die entstehen also durch eine Wechselwirkung natürlicher und anthropogener Prozesse.
Auch schon wieder wahnsinnig ausgebufft, wenn ich das so sagen darf. Und dann gab es offensichtlich auch eine Armee. Wofür? Ich frage mal ganz banal nach. Also war sie tatsächlich da zum Krieg führen oder welchen Zweck hatte sie?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, ja, selbstverständlich ist die Armee zur Kriegführung da. Mhm. Und die ältesten historischen Texte, die sumerische Herrscher haben abfassen lassen, da sind wir dann ungefähr 700, 800 Jahre nach der Erfindung der Schrift, in der Mitte des dritten vorchristlichen Jahrtausends. Die haben üblicherweise zum Gegenstand einen von drei zentralen Themenbereichen, aus denen der Herrscher seine Legitimation herleitet. Das sind zum einen die Fürsorge für die Tempel, das ist zum anderen die Anlage und die Aufrechterhaltung der Bewässerungssysteme. Aha. Und das ist last but not least natürlich die Kriegsführung, der Herrscher als erfolgreicher Kriegsherr.
Also Tempel, Wasser und Krieg, das musste praktisch so ein Herrscher leisten, ja? Das waren die drei wichtigen Punkte.
Genau, die Fürsorge für die Tempel, die Anlage und Aufrechterhaltung des Bewässerungssystems, weil das letztlich die Lebensgrundlage dieser städtischen Gesellschaft und des Staates darstellt, und die Kriegführung. Und dabei gilt es eben, die Sicherheit nach außen zu gewährleisten. Und die Inschriften berichten uns eben darüber, dass man nicht nur gegen äußere Gegner Krieg führte. Im 25. Jahrhundert gibt es bereits Inschriften, die darüber berichten, dass sumerische Herrscher von Lagash, das ist einer der Stadt- oder Kleinstaaten, die durch keilschriftliche Textzeugnisse am besten dokumentiert sind, Kriegszüge in das Gebiet des heutigen Iran führte, sondern diese Inschriften zeigen uns auch und bisweilen ergänzt durch Verwaltungstexte, also durch die Verwaltungsakten dieser großen Tempelwirtschaften, dass die sumerischen Stadtstaaten auch gegeneinander Krieg führten. Und da sind wir dann wieder beim Wasser. Und das ist ein ganz aktuelles Thema.
Knappe Ressource. Mhm.
Genau, eine knappe Ressource. Und Sie können sich vorstellen, wenn zwei Stadtstaaten benachbart am gleichen Fluss gelegen waren, am Tigris sagen wir, und der oberhalb der flussaufwärts gelegene Stadtstaat salopp gesagt dem stromabwärts gelegenen das Wasser abdreht, dann bedeutet das natürlich eine Katastrophe und führt zum Casus Belli. Und der früheste durchhistorische Texte, und zwar sumerische Inschriften, bezeugte Krieg, geht eben genau darum, dass einer dieser sumerischen Stadtstaaten, das ist der Stadtstaat von Umma, seinem stromabwärts weiter südlich gelegenen Nachbarn Lagash das Wasser abdreht, beziehungsweise in das Bewässerungssystem eingreift.
Alles in allem muss man sagen, Herr Schrakamp, eine ziemlich funktionale Gesellschaft, also im Sinne von Arbeitsteilung. Wir haben Handwerker, Gelehrte, Manager, Soldaten, Bauern. Da hatte jeder was zu tun.
Ja, das ist richtig. Die sumerische Gesellschaft, und da spreche ich jetzt über die Zeit von der Schrifterfindung um 3300 vor Christus bis dann in die Mitte des dritten Jahrtausends, ist ausdifferenziert, stratifiziert, arbeitsteilig. Und ganz eindrückliche Zeugnisse für die arbeitsteilige Organisation und die weit vorangeschrittene Ausdifferenzierung liefern uns sogenannte lexikalische Listen. Das sind Wortlisten, die Keilschriftzeichen nach Bedeutung und Themenbereichen geordnet zusammenstellen und beispielsweise die bekannten Bezeichnungen für Gefäße, für Milchprodukte oder eben auch für Berufsbezeichnungen und Funktionen umfassen. Unter diesen Wortlisten gibt es eine Liste, die stellt also, und viele Gelehrte vermuten, in hierarchischer Abfolge eine Vielzahl von Berufs- und Funktionsbezeichnungen zusammen und zeigt uns, wie differenziert diese Gesellschaft ist. Und sie finden Leitungsbeamte für verschiedene Bereiche, für die Priesterschaft, für die Bauernschaft. Sie finden vermutlich auch Leitungsbeamte für diejenige Gruppe, die staatstragend ist, nämlich die Arbeitstruppen, also das Gros, die Masse der abhängig Beschäftigten dieser Tempelwirtschaften, die in der Regel als Kleinbauern auf den tempeleigenen Feldern arbeiten, die bestellen, und zwar im Kollektiv, wie ich das eingangs angedeutet hatte, und im Gegenzug von dieser Institution dann versorgt werden, indem sie Zuteilung oder auch Rationen von Naturalien bekommen. Das heißt Gerste, Wolle, Textilien und vieles mehr. Und das deckt also den Lebensunterhalt ab. Und diese Gruppe ist es dann auch, und jetzt kriege ich die Kurve zum Militär und zum Krieg, die dann tatsächlich auch zum Wehrdienst herangezogen wird, sofern es denn zum Kriegsfall kommt.
Also ihr seht, es war alles sehr, sehr anders als heute, aber vielleicht auch gar nicht so sehr anders. Bei den Sumerern, die wir jetzt nochmal ein bisschen besser kennengelernt haben mit Ingo Schrakamp. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Eine Sache muss man also, glaube ich, wirklich nochmal festhalten. Ja, Schrift ist key. Die Schrift war der Schlüssel, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und selbst wenn es wirklich schon ein paar tausend Jahre her ist, auch die Gesellschaft der Sumerer war eben so komplex, dass es ohne Schrift nicht funktioniert hätte. Was jetzt aber verrückt ist, Matthias, die Sprache der Sumerer, nicht ihre Schrift, ne, sondern die gesprochene Sprache, die sich in dieser Schrift versteckte, die hat es nicht bis heute geschafft.
Ja, das ist auch das andere, hat es leider auch nicht geschafft, außer die Tatsache, dass wir schreiben. Ja. Es gibt auch keine Hinweise, dass die Sprache mit irgendwelchen anderen damaligen Sprachen verwandt war oder dass es Überschneidungen gegeben hat. Deshalb gehen Forscher von einer sogenannten isolierten Sprache aus. Die Sumerer haben übrigens auch zur Entwicklung der Mathematik beigetragen. Sie haben das Zahlensystem zur Basis 60 entwickelt. Mhm. Ein Grad hatte danach 60 Winkelminuten. Eine Minute hatte 60 Sekunden. Das kann man auf die Uhrzeit übertragen. Unsere Stunde hat ja auch 60 Minuten. Man nennt das Sechsagesimalsystem und das wiederum hat sich bis in unsere Tage natürlich gehalten.
Also wenn ihr euch jemals fragt, woher diese verflixte 60 kommt, ja, die Sumerer waren es. Mathematik, Schrift, Literatur, Arbeitsteilung, das ist schon wirklich krass viel, was die Sumerer gemacht haben, was wir bis heute kennen, Matthias, eben aber auch Architektur und Baukunst.
Ja, und dazu haben sie genommen, was sie in ihrer Umgebung vorgefunden haben. Also Schilf, Schlamm oder Lehm. Sehr oft wurde auch Ton verwendet, der mit Wasser und Stroh vermischt wurde. Nach der Trocknung in der Sonne oder manchmal auch über offenem Feuer waren die Lehmziegel fertig. Die waren sehr kostengünstig und auch sehr leicht herstellbar. Um die Stadt herum schützte eine Mauer gegen allerlei Gefahren und nach innen vermittelte eine dicke Mauer natürlich das Gefühl der Sicherheit. Mhm. Zentrum einer sumerischen Stadt war ein Tempel. Diese Tempel waren den Göttern und Göttinnen der sumerischen Mythologie geweiht. Sie dienten aber eben auch als Wirtschafts- und Verwaltungszentrum.
Sie haben uns also wirklich viel hinterlassen, die Sumerer. Und manches, anders als ihre Sprache, kann man davon auch tatsächlich heute noch anfassen. Also zumindest in Teilen kann man es anfassen. Und wenn man die Geduld hat, viel zu buddeln und mit Pinselchen Stück für Stück alles freizulegen. Im Süden des heutigen Irak nämlich, da liegt die alte sumerische Stadt Uruk. Heute eine ganz, ganz wichtige Ausgrabungsstätte. Und Margarete van Es ist regelmäßig vor Ort. Sie ist Archäologin und leitet die Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Hallo Frau van Es.
Hallo.
Ihren letzten Besuch in Uruk, wenn ich das richtig verstehe, Frau van Es, mussten Sie allerdings wegen des Kriegs im Iran abbrechen. Stimmt das?
Genau, wir sind dieses Frühjahr verfrüht zurückgekehrt.
Mhm. Vielleicht können Sie uns aber diesen Ort mal etwas näher bringen. Uruk, Frau van Es. Ich war noch nie da, aber ich stelle mir das für meinen Teil ziemlich magisch vor. Also natürlich sind das irgendwo unterm Strich ein paar alte Steine, aber es sind eben Steine aus der ganz frühen Menschheitsgeschichte. Wie besonders ist dieser Ort für Sie vielleicht?
Na, für mich ist er ganz was Besonderes, weil ich ihn eben auch schon sehr, sehr lange kenne. Ich beschreibe ihn vielleicht mal ein bisschen.
Ja, bitte.
Man muss sich den Südirak vorstellen als eine sehr flache, quasi topfebene Landschaft, die sich halt aus dem Delta von Euphrat und Tigris gebildet hat. Mhm. Und archäologische Orte wie Uruk schauen heraus als Hügellandschaft. Das heißt, wenn ich im Südirak eine Hügellandschaft sehe, ist es entweder eine Sanddüne oder ein archäologischer Ort. Mhm. Und wenn man sich an Uruk annähert, sieht man von Ferne schon ein riesiges Hügelgebirge. Das heißt, man kann die Größe dieser Stadt bis heute erahnen. Man sieht nur diese Hügel, weil die Bauwerke, die dort mal gestanden haben, aus Lehm gebaut waren und Lehm sich bekannterweise durch Feuchtigkeit auflöst. Das heißt, diese Bauten sind alle wieder zu Hügeln verwittert. Aber als Archäologe oder auch als informierter Besucher weiß man natürlich, dass unter diesen Hügeln ganz viel liegt. Alles liegt, was diese Stadt hervorgebracht hat. Und das ist für mich absolut faszinierend.
Dann versuchen Sie doch jetzt mal, aus diesen Hügeln für uns wieder die Stadt Uruk aufzubauen. Also wie muss sie, soweit man das rekonstruieren kann, ausgesehen haben, als es sie noch gab?
Die Stadt hat 5000 Jahre lang existiert. Und man muss sich jetzt eigentlich ein bisschen aussuchen, welche Zeit wir eigentlich betrachten wollen. Ich nehme vielleicht mal die Zeit, zu der sie am allergrößten gewesen ist. Mhm. Das ist am Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus. Da war sie auf 5,5 Quadratkilometer Größe angewachsen. Man erbaute eine Stadtmauer, die insgesamt fast 10 Kilometer Länge hat. Und man hatte das gesamte Stadtgebiet besiedelt. Besiedelt heißt jetzt nicht unbedingt, dass da überall Häuser gestanden haben. Das ist vielleicht etwa einem Drittel der Fläche der Fall. Mhm. Sondern es heißt auch, dass es innerhalb dieser Stadt Flächen gegeben hat, wo Gärten waren, wo Felder waren, wo Brachflächen waren.
Das heißt, es wurde auch in der Stadt Landwirtschaft betrieben?
Es wurde in gewissem Maße in der Stadt Landwirtschaft betrieben. Mhm. Die meiste Landwirtschaft fand außerhalb der Stadt statt, das ist richtig, aber ein Teil davon durchaus innerhalb der Stadt. Und wir können diese Flächen heute noch erkennen. Wir erkennen zum Teil die Feldfurchen, wir sehen die Kanäle, durch die diese Gegenden bewässert worden sind. Also das ist ziemlich klar, wie das aufgebaut war. Und im Zentrum dieser Stadt, die auch fast rund ist in ihrer Gesamtform, liegt das Heiligtum der Götter.
Über diese Heiligtümer haben wir vorhin schon ein bisschen mehr gehört, haben wir auch drüber gesprochen, in Uruk. Aber was war es genau für ein Heiligtum?
Es waren eigentlich zwei Heiligtümer. Es sind in Uruk zwei Hauptgottheiten verehrt worden. Einmal der Himmelsgott Anu und einmal die Liebes- und Kriegsgöttin Ishtar oder auf Sumerisch Inanna.
Okay, alles klar. Das heißt, wir haben also diese Heiligtümer im Zentrum der Stadt. Sie haben schon von Bewässerungsgräben und auch von Feldern gesprochen. Wie sieht's aus mit Straßen und Märkten? Gab es sowas auch schon? Wahrscheinlich muss es gegeben haben, oder?
Straßen und Märkte ist eher eine Angelegenheit späterer Zeit.
Aha.
Es gibt durchaus Plätze, aber die sind klein. Ob dort tatsächlich Märkte im Sinne von, sagen wir mal, einem Fruchtmarkt oder so etwas stattgefunden haben, das ist ein bisschen unklar. Auch Straßen gibt es eigentlich nur eine große, nämlich eine Prozessionsstraße vom Heiligtum zum Neujahrsfesthaus. Ansonsten sind die Stadtviertel natürlich durch Straßen gegliedert. Das sind aber eher kleine Straßen, die erschließen die Wohnhäuser, die erschließen Gebäude. Aber sie sind jetzt keine Boulevards oder große Achsen. Die großen Achsen sind vielmehr Kanäle, die durch die Stadt ziehen.
Das heißt, eigentlich diente die Stadt den Heiligtümern? Also so stellt sich mir das jetzt dar. Wenn es da nicht unbedingt Märkte, offene Plätze gab, ging es vielleicht gar nicht so sehr ums Leben der Menschen in der Stadt, sondern mehr so um die Nähe zum Heiligtum?
Nein, ganz gewiss nicht. Also die Stadt war ja riesig groß und sie war eben auch intensiv besiedelt. Also wir kennen die Heiligtumsbereiche besonders gut, weil Archäologen dazu tendieren, immer erstmal die Heiligtümer auszugraben. Aber das ist ein bisschen Verzerrung unseres Wissens. In den großen Flächen um dieses Zentrum herum gibt es ausgedehnte Wohnsiedlungen und ganz normale Bevölkerungsversorgung.
Das heißt, es ging in dieser Stadt primär ums Leben der Menschen?
Es geht ums Leben, es geht ums Zusammenleben. Mhm. Stadt ist ja eigentlich ein Ausdruck, eine bestimmte Form des Zusammenlebens. Und das entwickelt sich halt in Uruk schon sehr, sehr früh. Mhm.
Aber von wegen Zusammenleben, jetzt war Uruk ja eben auch nicht die einzige Stadt der Sumerer. Wir haben heute schon von Eridu gehört, aber es gab viele Städte. Ich habe mal ein paar Namen rausgesucht, Kish oder Nippur oder auch Adab, um mal ein paar zu name-droppen. Funktionierten die dann jeweils komplett unabhängig? Lebten die Menschen, die Gemeinschaften dort unabhängig voneinander? Oder gab es schon sowas wie ein Reich oder ein Verbund?
Es gab mit Sicherheit einen Verbund, ein Reich würde ich es nicht nennen. Mhm. Wir müssen wieder schauen, in welcher Zeit wir uns denn eigentlich jetzt bewegen. In der Regel wird bei Uruk auf die Frühzeit geschaut, also auf das ausgehende 5. Jahrtausend, 4. Jahrtausend und beginnende 3. Jahrtausend, einfach weil die Stadt dafür so berühmt ist. Aber es gibt natürlich spätere Zeiten. Sie ist bis ins 4. Jahrhundert nachbesiedelt. Und in diesen Spätzeiten gibt es sehr wohl Reiche, das Assyrische Reich, Babylonische Reiche und so weiter. Aber wenn wir, und das ist ja wahrscheinlich das Spannende, wenn wir eben in der sumerischen Zeit bleiben, also in der Frühzeit, dann entwickeln sich solche Dinge wie größere Staatsformen erst langsam. Und in der Frühzeit waren die Städte offensichtlich relativ autark. Sie waren natürlich im Kontakt mit ihren Nachbarstädten. Sie waren im positiven Kontakt, im Handel, im Austausch. Sie waren auch im negativen Kontakt. Es gab Kriege und Konflikte. Aber es waren offensichtlich eher erstmal auf sich bezogene Stadtgebiete und ihr direktes Umland. Es stimmt nicht so ganz, denn Uruk ist auch berühmt dafür, dass es offensichtlich eine Zeit einer ganz großen Vernetzung gegeben hat. Man findet Uruk-artige Ausprägungen auch in Nordsyrien. Man findet es bis hoch in die Südosttürkei oder in den Westiran. Das nennen wir die sogenannte Uruk-Kultur. Aber es ist ein bisschen unklar, in welcher Form diese Vernetzung stattgefunden hat. In Nordsyrien gibt es einen Ort, Habuba Kabira, der sieht fast so aus, als sei es eine Kolonie, weil es so ähnlich aussieht.
Okay, haben sie einmal nachgebaut, Klein Uruk sozusagen.
Sozusagen ja. Klein Uruk am Euphrat nachgebaut, genau. Aber es gibt halt an anderen Orten auch Hybride davon, also Ausprägungen, wo man denkt, hoppla, wir sind hier in Uruk, aber ein Stadtviertel weiter sieht es dann doch wieder ganz lokal aus. Also alles Mögliche. Aber klar ist, dass die Leute vernetzt waren, dass sie Handel getrieben haben über ganz weite Strecken hinweg und dass sie ihre kulturellen Ausprägungen, bestimmten Spezifika eben auch transportiert haben, entweder bewusst oder unbewusst als Ideentransfer.
Gab es denn auch sowas wie ein Städter-Selbstverständnis, ein städtisches Selbstverständnis? Sie haben das ja schon beschrieben, ein Großteil der Landwirtschaft wurde ja schon auch immer noch außerhalb der Stadtmauern betrieben. Gab es also so eine Art Stadt-Land-Gefälle draußen vor den Toren? Die Bauern drinnen, die Priester, die Städter, die Herrscher, die Eliten, gab es sowas?
Ja und nein.
Aha. Also, hängt auch wieder von der Zeit ab wahrscheinlich.
Auch das, aber jetzt bleiben wir einfach bei der Frühzeit, denn ihr Thema ist ja heute Zoom. Ja? Uruk ist berühmt für seine frühen Textzeugnisse. Es gibt Tontafeln, die am Ende des 4. Jahrtausends zum ersten Mal auftauchen. Und aus diesen ganz frühen Tontafeln erkennen wir, wie die Wirtschaftsverhältnisse ausgesehen haben können. Das sind eigentlich nur Wirtschaftstexte. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Kassenbon heutiger Zeit. Manchmal gibt es Zusammenfassungen. Aber daraus kann man halt rekonstruieren, wie die Menschen gehandelt haben. Und daraus ist erkennbar, dass es in dieser Zeit, Ende des 4. Jahrtausends, eine Hierarchie gegeben hat. Also Menschen, die etwas bestimmt haben, und zwar dauerhaft bestimmt haben, und Menschen, die gehandelt haben, also etwas ausgeführt haben. Und die Landwirtschaft ist ganz offensichtlich etwas, was Ausführende tun, die befehlsabhängig sind in dieser Zeit. Das betrifft dann das Umland von Uruk, in dem die eben die Landwirtschaft betreiben und die Stadt versorgen. Es betrifft auch Handwerksbereiche, auch im Umland, auch innerhalb der Stadt. Alles ist offensichtlich durchorganisiert und berichtspflichtig und abgabepflichtig.
Das heißt auf jeden Fall schon das Konzept der Aufgabenteilung da sehr verinnerlicht in Uruk. Margarete van Es hier bei uns in einer Stunde History, Archäologin, regelmäßig in Uruk, in dieser unfassbar spannenden und uralten Stadt. Danke fürs Gespräch, Frau van Es.
Sehr gerne.
Frau Skoll hat ja vorhin auch schon mal gesagt, ne, dass sich hier immer wieder die Haare aufstellen, wenn sie an den Texten der Sumerer arbeitet. Und ich muss sagen, das ging mir heute wirklich auch ein paar Mal so. Schon Wahnsinn, was die Menschheit vor 5000 Jahren alles drauf hatte und wie lange, das müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, wie lange die Kultur der Sumerer Bestand hatte, nämlich tausende von Jahren, also viel, viel länger, als es vielleicht schon Bratwurst oder Burger gibt. Das setzt, finde ich, Matthias, wenn wir das jetzt von heute uns nochmal anschauen, eigentlich vieles ins Verhältnis, könnte man vielleicht vorsichtig sagen.
Ja, es gibt noch etwas anderes, was wir ins Verhältnis setzen können, nämlich diese Region, von der wir heute geredet haben, mit ihren Staaten Syrien und Irak zum Beispiel, ist heutzutage eine politisch hochbrisante Gegend unserer Welt. Sie ist ein Unruheherd und aus dieser fruchtbaren Gegend, über die wir heute gesprochen haben, ist inzwischen ein Ort von permanenten Krisen und Kriegen geworden. Aber das ist natürlich keine Feststellung, die nur auf den fruchtbaren Halbmond zutrifft. Es gibt eben auch andere Regionen, das so ist. Und das sollte uns zu denken geben. Wir sollten dafür sorgen, dass wir etwas vorsichtiger mit unserer Welt umgehen. Das ist zwar abgedroschen, was ich jetzt sage, stimmt aber trotzdem. Wir haben nämlich nur eine Welt.
Das war vor 5000 Jahren übrigens auch schon so. Wir waren heute in Folge 2 von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach, bei der ersten Hochkultur der Menschheitsgeschichte, bei den Sumerern nämlich. Nächste Woche lernen wir auch wieder eine Hochkultur kennen, auch mit Städten und mit Schrift und mit Verwaltung. Aber was die Götter angeht und die Rituale, da ging es ganz schön anders zu. Denn Götter kannte man da nur den einen. Nächste Woche mit Steffi Orbach geht's nämlich zu König David und ins Königreich Israel. Für heute dank euch fürs Zuhören und dank an alle Producer und unsere Technik. Danke dir, Matthias. Markus Dichmann ist mein Name. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.